Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah, Weit, Weg. Mein Name ist Melanie, im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich begrüße dich in meinem Podcast und freue mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal reinhörst. Hier geht's um alle Themen, die sich ums Draußen drehen. Wandern, Ausflüge, praktische Tipps, manchmal Reisen und immer viele Gedanken von unterwegs und zum Thema sowieso. Heute, ich habe es in der vergangenen Folge ja schon angeteasert, geht es auf eine weitere Wanderung in der sächsischen Schweiz. Auf meiner Planung stand sogar genau diese Wanderung. In der vergangenen Folge war ich mir da ja noch nicht so ganz sicher. Aber wenn es im Plan steht, machen wir das jetzt auch so. Also, schnür deine imaginären Wanderschuhe und begleite mich auf eine wechselhafte Frühlingswanderung auf den großen Zirnstein. Das Massiv der Zirnsteine liegt südöstlich, der große Zirnstein nahe Kleingeshübel, in der Flur von Reinhardsdorf. Nur 700 Meter Luftlinie vom Gipfel liegt die tschechische Grenze. Roaming-SMS der Handyanbieter sagen freundlich Hallo! Anreisen kannst du mit dem Linienbus des RVSOE oder dem Auto. Einen relativ großen Wanderparkplatz inklusive münzenfressenden Parkscheinautomaten gibt es direkt in Kleingeshübel. Dort habe ich auch meinen fahrbaren Untersatz abgestellt, um zur Wanderung aufzubrechen. Wie auch ich mich auf dem Parkplatz orientierte, orientieren wir uns einmal kurz in der Landschaft und in dem, wovon ich dir erzählen möchte. Die Zirnsteine, erstmal im Großen und Ganzen und ganz Allgemeinen, sind zwei markante Tafelberge in der sächsischen Schweiz. Direkt nebeneinander in die Landschaft geschmiegt, liegen der große und der kleine Zirnstein direkt nebeneinander und können in einer knapp 12 Kilometer langen oder kurzen Wandertour verbunden werden. Meine Runde führte mich durch den Hirschgrund, erst vorbei an beschaulichen Häuschen und dann an den Ort, der Zeit in den Hintergrund treten lässt. In den Wald. Die Mischung aus zartem und sattem Grün, der Boden, der die Schritte leicht federn lässt, hier und da ein spitzer Stein, der unachtsame Wandernde zum Stolpern bringen wollte, ein Maikäfer, der auf seine Weise irgendwie eilig und für mich doch langsam über die Wege krabbelt. Ich folgte dem Weg eine ganze Weile, bis er mich über den Schifferweg auf den B-Flügel brachte. Ich fragte mich kurz, ob es auch einen A- oder C-Flügel gibt. Ich habe das bis heute nicht herausgefunden und vielleicht stolpere ich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann mal zufällig über einen der Wege, von denen ich mir einfach so lange vorstelle, dass es sie geben könnte. Ich nahm eine spitze Abbiegung, die mich zum Aufstieg des großen Zirnstein führte. Es folgt, was folgen muss. Immerhin für die Wanderung durch die sächsische Schweiz. Weißt du schon, was ich meine? Stufen. Selbstverständlich. Und vielleicht steht das S im Namen des Weges S1 einfach für Stufen. Allerdings sind es mehr als nur eine. Aber was soll ich sagen? Es lohnt sich eben. Es gibt vermutlich keinen Wanderweg in der sächsischen Schweiz, der nicht irgendwann in eine Diskussion mit den eigenen Oberschenkeln mündet. Der große Zirnstein ist der höchste Berg der sächsischen Schweiz, also dem deutschen Teil des Elbsandsteingebirges. 560,3 Meter ist er hoch. Andere Angaben bescheinigen ihm sogar 561,74 Meter. Südöstlich des Berges hat der kleine Elbezufluss Gelobtbach seine Quelle. Südwestlich gibt es eine weitere Quelle, die des Gliedenbächels. Auch dieser mündet in den Krippenbach und schließlich in der Elbe. Auf dem Westhang entspringt der Hertelsgrundbach, auf dem Osthang der Brülitzbach. Beide fließen ebenfalls in den Krippenbach. Bei all diesen Quellen könnte man fast vermuten, dass man möglicherweise durch einen Sumpf wandern könnte. Aber keine Sorge, du musst dich nicht vor Mücken, Schlingpflanzen oder Sumpfhexen in Acht nehmen. Die Wanderung führt teilweise an den kleinen, friedlich plätschernden Bächlein entlang, aber von Sumpfland ist weit und breit nichts zu sehen. Falls du auch so versessen auf Informationen zu Felsen und insbesondere Steinen bist, auf dem Gipfelplateau findet sich ein tertiärer Basaltdurchbruch, ein Zeichen für frühere vulkanische Aktivität. Es ist eine durchaus seltene Erscheinung, die sich vom typischen Sandstein in der Region definitiv abhebt. In einem kleinen Steinbruch wurde früher auch Schotter abgebaut, klingt profan und ist bestimmt wieder in der Kategorie unnützes Wissen einzustufen, mit dem ich meine Wandergenossen, sofern ich welche habe, auch unterhalten kann. Und eine kleine Fußnote am Rande. Unnützes Wanderwissen ist im Übrigen nur so lange unnütz, bis man zufällig neben jemanden läuft, der genau das noch nicht weiß. Und ab diesem Moment ist es plötzlich beeindruckend, oder? Geht man über den Forststeig, einer der Weither-Wanderwege der Sächsischen Schweiz, aus Richtung Schöna, ist der Zirnstein der erste Gipfel, den man erreicht. Der Weg führt allerdings an der Aussicht vorbei. Das Verpassen der Aussicht umgeht man mit einem kleinen Abstecher nach links. So kann man hier den Blick wunderbar in die Weite schweifen lassen, Pause machen und die Gedanken auf die Reise schicken. Und manchmal gehen die Gedanken weiter als die Schritte an so einem Wandertag. Weiter als die Wege, die man geplant hat. Weiter als das, was auf irgendeiner Karte eingezeichnet ist. Der höchste Fels am südlichen Ende trägt übrigens den Namen Mittagsstein. Wenn das nicht nach einem perfekten Ort für eine Mittagspause klingt. Und ich glaube, genau das habe ich auf dieser Wanderung auch gedacht, als ich das auf der Karte gesehen habe, dass dieser Fels Mittagsstein heißt. Und ich bin mir sicher, ich habe diesen Satz schon oft gesagt, aber ich werde nicht müde, ihn in Bezug auf die Sächsische Schweiz zu wiederholen. Von oben und von beiden Gipfeln hast du einen wunderschönen Panoramablick. Von Nordosten nach Nordwesten siehst du unter anderem den Falkenstein, die Schrammsteine, den großen Winterberg, den Zirkelstein, Kottmar, das Brebischtor, Mesny-Luka, den Wolfsberg, Tannenberg, Finkenkuppe, Kaltenberg, Goldberg, Rosenberg, Jeschken, Kleis, Bösig, Zirkenstein mit dem markanten Fernsehturm, Lobusch, Kletschen, Milleschauer, den Hohen Schneeberg, alle auf tschechischer Seite. Und selbstverständlich sieht man bei klarer Sicht auch Dresden. Und falls das jetzt zu schnell ging, du musst dir die Namen auf keinen Fall merken. Auf dem Gipfel des großen Zirnstein gibt es eine Karte, die jeden Gipfel verzeichnet. Bei richtig gutem Wetter kann man sogar das Riesengebirge und das Osterzgebirge erahnen. An dieser Stelle noch eine kleine Fußnote. Falls du dir jetzt auch keinen einzigen dieser Namen merken konntest, auch da keine Sorge. Ich auch nicht. Aber sie klingen alle sehr beeindruckend. Und das reicht ja manchmal schon. Natürlich bin ich jeden kleinen, schlanken Pfad entlang geschlendert, habe Aussichten genossen und auf der Wanderkarte die Felsen vor mir abgeglichen. Irgendwie fand ich das spannender als Fotos zu machen. Und apropos spannend, habe ich euch schon mal von den Triangulationssäulen erzählt? Ich bin mir sicher, dass dieser Begriff hier nicht zum ersten Mal fällt. Und so gänzlich aus dem Kontext gerissen ist diese Frage gerade gar nicht. Denn an der Südspitze neben dem Aussichtspunkt befand sich seit 1865 eine Nagelsche Säule, also eine Triangulationssäule. August Nagel war der Leiter der Vermessung in Sachsen im 19. Jahrhundert und die Säule ist nach ihm benannt. Die Königliche Sächsische Triangulierung, so ist der fachliche Name der Landvermessung, die von 1862 bis 1890 auf dem Staatsgebiet des Königreiches Sachsen durchgeführt wurde. Außerdem wurde ein trigonomisches Netz erstellt. Wissenschaftlich-geodätisch möglichst exakt sollte das Staatsgebiet erfasst werden. Mit Hilfe der dauerhaft vermarkten Festpunkte sollten genauere Kartenwerke geschaffen werden. Insgesamt gab es 158 dieser Säulen oder Stationen. Weitere davon stehen auf dem Lilienstein, dem Raumberg, dem Kotter Spitzberg, dem Hohen Schneeberg. Und ein ganzes Stück entfernt steht auch eine auf dem Aussichtsturm am Rochlitzer Berg in der Nähe von Leipzig. Und ich glaube, dazu gab es auch schon mal eine Podcast-Folge oder zumindest habe ich es irgendwo mit erwähnt, erinnere ich mich dunkel. Und noch eine kurze Side-Story. Um 1900 ging die ursprüngliche Säule auf dem großen Zirnstein verloren. Im Mai 2011 wurde dort eine Kopie aufgestellt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie irgendwo ein sehr gewissenhafter Mensch sitzt, der bis heute darauf achtet, dass diese Säulen wirklich noch da stehen, wo sie stehen sollten. Und auf der anderen Seite stelle ich mir den Menschen vor, der auf der verlorenen Triangulationssäule im Garten eine wunderschön blühende Staude stehen hat. Ich hatte auch irgendwann mal überlegt, Triangulationssäulen statt Aussichtstürmen zu sammeln. Aber irgendwie bin ich immer wieder bei den Aussichten, egal ob Turm oder Gipfel. Also wird das mit den Triangulationssäulen, wenn dann so ein Side-Ding. Der Weg zum großen Zirnstein war auch der Weg, der mich wieder zurück auf den B-Flügel führte. Ein kurzer Haken streift die Wildbrethöhle, eine kleine tunnelförmige Trümmerhöhle, die schon von Wilhelm Leberecht Götzinger 1804 erwähnt wurde. Manchmal wird sie auch als Wildbretskeller bezeichnet. Hier wurden, wie der Name sagt, bei den sächsischen Hofjagden erlegtes Wild bis zum Abtransport zwischengelagert. Bei der kurzen Passage des Höhleneingangs ist ein deutlicher Temperaturunterschied eindrucksvoll spürbar. Die Gänsehaut krabbelte mir ziemlich schnell über die Arme. Lange geht es weiter über den B-Flügel und irgendwann bog ich links ab. Wer eine Aussicht will, muss hoch hinaus, zumindest ein bisschen. Der Weg führt direkt zum kleinen Zirnstein. Mit seinen 473 Metern ist er 88 Meter niedriger und flächenmäßig auch kleiner als sein großer nördlicherer Nachbar. Aber nicht minder beeindruckend. Markant macht ihn sein von Ost nach West ansteigendes Gipfelplateau. Auf der Nordseite findet das Kletterherz auch einige freistehende Klettergipfel. Vom Gipfel in der Ferne erspäht man die Tafelberge Pfaffenstein, die Festung Königstein, Gorisch und Papststein, rechts dahinter den Lilienstein, den kleinen Hennersdorfer Stein, die Lasensteine und den Kohlbornstein. Und natürlich auch direkt am Fuße des Gipfels wieder das Örtchen Kleingieshübel. Am 13. April ereignete sich hier ein größerer Felssturz. Auf den Plateauflächen entdeckt das aufmerksame Wanderauge auch einige muldenartige Vertiefungen. Um 1870 wurden diese fälschlicherweise für den Ort einer heidnischen Kultstätte gedeutet. Es handelt sich jedoch nur um Verwitterungsbecken. Ich bummelte herum, genoss die Aussicht, saß auf den Felsen, schrieb in mein Büchlein und machte wieder kaum Bilder. Es war eine dieser Wanderungen, von denen es wirklich nur eine kleine Handvoll des immer gleichen Motivs gibt und das es aus Ermangelung von Auswahl auch als Titelbild für die Folge geschafft hat. Und gleichzeitig ist es aber auch genau diese Wanderung, die sich am meisten einprägt, weil ich nicht damit beschäftigt bin, sie festzuhalten, sondern einfach nur damit, sie zu erleben. Manchmal frage ich mich, wie viele Momente ich eigentlich verpasse, weil ich versuche, sie einzufangen. Und wie viele bleiben, weil ich es gerade nicht tue. Diese Wanderung gehört für mich genau in diese Kategorie. Wenig Bilder, aber viel Gefühl. Zum Glück war immerhin ein Titelbild für die Folge dabei. Nach dem Kringel um den kleinen Zirnstein folge ich wieder dem B-Flügel. Wofür steht eigentlich das B, fragte ich mich. Besen? Bestand? Birke? Bedenken? Brunch? Buckelwal? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Buchstabe? Einer von vielen, die irgendwann mal jemand vergeben hat, weil es sinnvoll war oder zumindest sinnvoll erschien. Ich laufe diesen Weg auf jeden Fall weiter entlang, folge einem Buchstaben, dessen Bedeutung ich nicht kenne und merke, wie egal es mir dann eigentlich doch ist. Ich muss nicht alles wissen, um hier zu sein. Ich muss nicht jeden Weg verstehen, um ihn gehen zu können. Vielleicht ist das B auch einfach nur genau das. Ein Weg, den man geht, ohne ihn komplett zu begreifen. Und irgendwie mag ich diesen Gedanken. An dieser Stelle habe ich noch eine Fußnote, die eher etwas leise gedacht ist. Es gibt mit ziemlicher Sicherheit eine sehr logische und deutsche Erklärung dafür, wofür das B steht. Ich habe es nicht nachgeschlagen. Manche Dinge dürfen rätselhaft bleiben. Und bevor ich dann tatsächlich eine Antwort hatte, bog ich auf den Wiesenweg ab. Im Kreis herum geht es einmal um den kleinen Zirnstein, bevor der Weg aus dem Wald heraus auf der Dorfstraße mündet und ich zum Parkplatz zurückschlürfte. Ich habe noch eine weitere Side-Story aufgetan. Ein Flugzeug des Typs Cessna 550 B Citation Bravo stürzte am Abend des 14. Februars 2010 in den Steilhangbereich der Südostflanke des Zirnsteins. Das Flugzeug der tschechischen Fluggesellschaft Time Air flog von Prag nach Karlstadt in Schweden. Nach der Auswertung des Flugschreibers wurde ein Kunstflugmanöver, eine Rolle, für die das Flugzeug nicht zugelassen war und auch nicht konstruiert war, festgestellt. Es war ein Flugzeug mit 8 Passagierplätzen und es waren nur die 2 PilotInnen an Bord, die beide beim Absturz ums Leben kamen. Es wird angenommen, dass die Piloten in der mondlosen Nacht während ihrer Kunstflugmanöver die Orientierung verloren haben und deswegen abstürzten. An der Absturzstelle gibt es heute noch eine kleine Gedenkstätte. Als ob das nicht schon genug Geschichten für einen Ort sind, gibt es auch noch 2 Sagen. Ich habe die auch beide mitgebracht. Die erste ist von Johann Georg Theodor Grässe. Grässe wurde 1814 in Grimma geboren und starb 1885 in Niederlößnitz, heute Radebeul. Er war Schriftsteller, Bibliothekar und Museumsdirektor in Dresden. Der Titel verspricht viel. Rübezahl auf dem großen Zirnstein. Sie stammt aus dem Buch Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen, Band 1, genau zu finden auf den Seiten 178 und 79. In der Nähe der Dörfer Schöner und Reinhardsdorf erhebt sich der große Zirnstein, nächst dem Schneeberge, dem höchsten Punkt der westlichen Sächsischen Schweiz. 1780 Fuß über der Meeresfläche. Dieser soll eigentlich Zirnstein geheißen und sein jetziger Name hieraus verstümmelt sein. Er erhielt jene Bedeutung davon, dass der Berggeist Rübezahl einst das Riesengebirge verließ und das sächsische Sandsteingebirge besuchte. Als er jedoch hierher kam, versah er es und rannte mit seinem Kopf unversehens an die Felsen, sodass derselbe in zwei Teile zersprang, in den großen und in den kleinen Zirnstein, und er selbst einen schweren Fall tat, wobei er mit dem Fuße den ersten auf der Nordseite niedertrat und zwei Zähne und einen Augen und einen Backenzahn verlor. Anmerkung aus dem Off. Augenzahn meint in dem Fall Eckzahn und seine Wurzeln reichen bis weit in die Wangenknochen nach oben. Und wenn einer dieser Zähne schmerzt, reicht der Schmerz oft bis ins Auge, weswegen der Eckzahn auch Augenzahn genannt wird. Beide Zähne liegen noch bei Schöner. Und ersterer ist der heutige Zirkelstein und letzterer der Karlstein oder die Kaiserkrone. Und weil Rübezahl bei Bad Schandau in einem Grunde rastete und hier seine Schmerzen zu stillen suchte, heißt es heute noch Zahnsgrund. Von seinem starken Blutverlust zeugen aber ebenfalls die jetzt noch rötlichen Adern, welche das Gestein dort durchziehen. Im Meiche Sagenbuch der Sächsischen Schweiz und ihre Randgebiete findet man eine weitere Sage. Wer mit leichtem Wandersinn in der Sächsischen Schweiz über Berg und Tal zieht, der denkt wohl kaum daran, dass neben ihm nicht nur harmlose Menschenkinder, sondern zuweilen auch tückische Dämonen einherfahren. Und doch mag sich jeder hüten, der in der Mittagsstunde im hellen Sonnenschein den großen Zirnstein zu betreten wagt. Da hat der Teufel, wie die Dörfler am Fuße des Zirnsteins glauben, Gewalt über den Berg und beschädigt die Besucher desselben. Mit dem Teufel ist aber jedenfalls ein Dämon, ähnlich Bernd Dietrich oder der Mittagsfrau der Wenden gemeint. Einst wanderten zwei junge Männer rüstig dem großen Zirnsteine zu. Sie traten eben in den Wald. Da ertönte der helle Ton der Mittagsglocke vom nächsten Kirchturme. In jähem Erschrecken fuhr der eine der beiden zusammen, denn er hatte nicht an die Gefährlichkeit des Ortes gedacht, die ihm wohl bekannt war. Dem anderen war die Sage fremd. Schon aber ging ein seltsames Heulen durch die grünen Wipfel, Äste krachten und stürzten zu Boden, und die Vögel erhoben ein starkes, mittösendes Gekreisch. Still und ernst schritt der eine von beiden Wandernden vorwärts, am ganzen Leibe zitterte der andere. Erst als die Glocke im Dorfe wieder eins schlug, ließ seine Furcht nach, denn im selben Augenblicke nahm der Wald wieder seine heilige Stille an. Übrigens soll der Teufel zwischen 12 und 1 Uhr mittags früher auf dem Lilienstein gehaust haben. Zum Glück schien bei meinem Ausflug die Sonne nicht. Und ich glaube, zu Mittag war ich auch nicht auf dem großen Zirnstein unterwegs. Zwei Klettergipfel befinden sich am Südende des großen Zirnsteins ebenfalls. Großer und kleiner Zirnstein. Eine andere Route endet direkt auf dem Gipfel. Die Route heißt Südwand 4. Das Besondere, im Allgemeinen ist das Klettern an den Massiven in der Sächsischen Schweiz verboten. Diese Route ist eine Ausnahme. Hier ist es gestattet, direkt am Massiv zu klettern. Ich kletterte am Ende der Tour nur noch in mein Auto und bin ein wenig froh, aus den Wanderschuhen in meine bequemen Turnschuhe zu steigen. Wie nach jeder Wanderung war ich selig, draußen gewesen zu sein. Ich genieße das Gefühl, freue mich auf meinen Bonzi, der zu Hause auf mich wartet, das Parkticket in mein Tagebuch zu kleben. Dieses kleine Ritual gehört für mich zu jeder Wanderung und wehe, jemand möchte mir den Parkschein abspenstig machen. Es sind immer die kleinen, scheinbar unspektakulären Dinge, die am Ende die besten Erinnerungen konservieren. Nach jeder Wanderung gibt es diesen einen Moment für mich. Und er kommt auch nicht sofort, nicht auf dem Gipfel und nicht beim Abstieg, sondern später, wenn alles vorbei ist, wenn die Schuhe ausgezogen sind, die Geräusche leiser werden und der Tag langsam wieder in etwas Alltägliches übergeht. Und irgendwo dazwischen, zwischen Wald und Wohnzimmer, zwischen Weite und Wänden, liegt dieser kleine, kaum greifbare Rest. Ein Gefühl, das eben bleibt. Und vielleicht ist es ja auch genau das, warum ich immer wieder losgehe. Nicht für die Aussicht, nicht für die Kilometer, nicht für das "Ich war da oben", sondern für dieses danach. Für diesen stillen Moment, in dem alles ein bisschen sortierter ist als vorher. Oder zumindest weiter. Vielleicht kennst du diesen Moment auch. Was sind denn deine kleinen Rituale nach der Wanderung? Oder vielleicht auch, was bleibt bei dir, wenn du wieder zu Hause bist? Schreib mir das gerne auf Instagram auf imkopfweltenbummlerin. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir auch gerne ein Herz oder und ein Abo da. Damit würdest du mich wirklich unterstützen. In der kommenden Folge gehen wir noch einmal in der Sächsischen Schweiz wandern und begeben uns auf die Spuren von Wildkatzen, die dort tatsächlich einmal heimisch waren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Nah weit weg. Ich freue mich, wenn du auch in 2 Wochen wieder einschaltest. Tschüss!